Heute das Thema, was bedeutet die Wiederkunft des Herrn für das Volk Israel? Zuvor eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir bisher aufgezeigt haben. Es ist deutlich geworden, Wiederkunft ist Zeitenwende. Mit ihr kommt die neue Welt. Die neue Welt hat bereits begonnen mit Jesus von Nazareth. Die neue Welt ist verhüllt gegenwärtig in der Gemeinde. Beim zweiten Kommen Jesu geschieht Enthüllung und Erfüllung. Wobei zu beachten ist, dass die Gemeinde andere Verheißungen hat als das Volk Israel und das Volk Israel andere Verheißungen als die übrigen Völker der Welt. Wir haben gefragt, was bedeutet die Wiederkunft des Herrn für die Gemeinde? Da haben wir als erstes aufgezeigt, die Gemeinde in ihrer Bereitung auf den Tag des Herrn. Und zwar die Gemeinde als der Tempel Gottes, die Gemeinde als der Leib Christi, die Gemeinde als Organismus. Und das heißt, in ihr ist Christus präsent mitten in dieser Welt. Und die Gläubigen sind Funktionäre Jesu Christi, Glieder, durch die er seine Funktionen ausübt. Und der jetzige Äon, in dem wir drin stehen, dient der Sammlung, Bereitung und Vollendung dieser Gemeinde. Das Ziel aber, ihre Hinaufversammlung, denn sie hat eine himmlische Berufung. So haben wir dann in einem zweiten Abschnitt gezeigt, die Gemeinde am Tag des Herrn. Nämlich ihre Vollendung in neuer Leiblichkeit, die in Christus Entschlafenen stehen auf, die zur Zeit der Wiederkunft lebenden Heiligen werden verwandelt und entrückt. So geschieht Vereinigung mit ihm, dem Haupt, das Preisgericht am Richterstuhl Christi, die Darstellung vor dem Vater und schließlich die Wiederkunft des Herrn und seiner Gemeinde in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Haupt und Glieder, sie sind in Ewigkeit nicht mehr voneinander zu trennen. Der göttliche Organismus. Hier leuchtet die besondere Berufung der Gemeinde auf. Ihre einzigartige Stellung Christus gegenüber. Am Schluss sagten wir, er, und da meine ich jetzt Haupt und Glieder, kommt zu dem Volke Israel, um den Bund zu erneuern. Und er kommt zu den Völkern, mit seinen Heiligen das Völkergericht zu halten. Und er kommt in diese Welt, ihr eine neue Ordnung zu geben, das tausendjährige Reich zu errichten. Und hier setzen wir nun ein. Heute, er kommt zu dem Volke Israel, mit ihm den Bund zu erneuern. Groß A. Wir zeigen auf den Weg Israels durch die Geschichte. Wir können die Endgeschichte nicht verstehen, ohne das, was vorausgegangen ist. Erstens, Israels Berufung und Dienstauftrag. A. Das Volk Israel ist Gottes erstgeborener Sohn. 2. Mose 4, 22. Du sollst zu ihm sagen, zu Pharao sagen. So spricht der Herr. Israel ist mein erstgeborener Sohn. So nimmt Israel unter allen Völkern eine Sonderstellung ein. Die Völker sind zwar alle berufen, Söhne Gottes zu sein. Jetzt Völker als Söhne. Aber Israel geht ihnen allen voran. Und außerdem, die anderen Völker empfangen ihre Sohnschaft erst durch Israel. Psalm 87, Vers 4 bis 7. Und das muss man hören lernen als prophetische Rede. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Tyrer samt den Mooren, die sind hier geboren. Der Zusammenhang macht deutlich hier, da ist gemeint Jerusalem. Doch von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist darin geboren und er selbst, der Höchste, erhält es. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt die Völker, die sind hier geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Der Strom des Segens, der von Jerusalem ausgehend, vom Volke Israel ausgehend, sich hinein ergießt in die Völkerwelt, neue Völker. Dort sind wir geboren. Damit kommen wir zu B. Israel ist von Gott ausgesondert, den Völkern das Heil zu vermitteln. 2. Mose 19, 5 und 6. Sinai. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Es geht nicht bloß um dieses eine Völklein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Beachte, Israel ist sein Eigentum vor allen Völkern, aber dann auch ein Königreich von Priestern unter allen Völkern. Priester sind Heilsmittler. Und hier bereitet Gott ein ganzes Volk für diesen Dienst. Und hier leuchtet nun diese Berufung des Volkes Israel auf. Gott bereitet es, den übrigen Völkern der Welt Heil zu bringen, Heil zu vermitteln. Jesus, das Heil kommt von den Juden. Den übrigen Völkern, ich unterstreiche, den Völkern. Bei der Gemeinde geht's nie um Völker. Dass wir das nochmal rückblendend sagen. Sie ist aus den Völkern herausgerufen. Ekklesia. Sie ist Sammlung aus den Nationen heraus. Also eine ganz andere Körperschaft. Sie hat eine himmlische Berufung, eine völlig andere Stellung. Aber bei der Berufung Israels geht es immer um Völker, neue Völker und damit um eine neue Welt. Neue Völker herauszugebären, das ist die Aufgabe Israels. Freilich, ehe das geschehen kann, musste erst das Größte geschehen, C. Israel ist das Absteigequartier des Welterlösers. Und die Geburtsstätte der christlichen Gemeinde. Hierher gehören nun alle die Messias-Verheißungen dem Volke Israel gegeben. Ich brauche sie im Einzelnen nicht anzuführen. Eine für alle, Micha 5,2. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten von Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Das war das erste Israels Berufung und Dienstauftrag. Das zweite, Israels Versagen und Niedergang. Seine Hauptsünde ist der Götzendienst, immer neu. Und das heißt Hurerei anstatt Gottesliebe. Etwa Hesekiel 16, 23, 24, ich nenne nur die Stelle, oder etwa die Kapitel Hosea 1 bis 3 und viele andere Stellen. Hesekiel 16, 23, 24, Hosea Kapitel 1 bis 3. Die Hauptsünde der Götzendienst. Nach der babylonischen Gefangenschaft lässt es die Götzen. Begeht aber die Sünde der hochmütigen Selbstüberhebung. Also nicht mehr Vermengung wie zuvor, sondern Absonderung, aber in fleischlicher Weise. Und diese fleischliche Absonderung erreicht ihren Höhepunkt unter der Führung der Pharisäerpartei. Und dann die Zeit Jesu. Israel lehnt die Botschaft vom Himmelreich ab. Israel ermordet den Messias. Mit Nachpfingsten. Es weist das Zeugnis von der Auferstehung zurück. Das ist die Sünde aller Sünden. Also Abfall in steigendem Maße. Dementsprechend aber vollzieht sich der Niedergang in Israel. Und da wieder in drei großen Stufen. A. Die Zeit der direkten Gottesherrschaft. Das ist die Zeit von Mose bis Samuel. Gott selbst ist König. Mose, Josua, die Richter sind unmittelbare Beauftragte des Herrn. B. Die Zeit der indirekten Gottesherrschaft. Das ist die Zeit des Königtums von Saul bis Zedekia. Es ist ganz typisch, die Bitte um Könige, die sie aussprechen, empfindet Samuel geradezu als Verwerfung des Herrn. 1. Samuel 8, 7. Der Herr sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Dennoch gewährt Gott diese Bitte, ohne jedoch sein Königsrecht aufzugeben. Daraus ergibt sich diese eigenartig zwielichtige Stellung der israelitischen Könige. Der König ist Spitze, der eigentliche König aber ist und bleibt der Herr. Auch der König Gott im Gehorsam unterstellt und hat anders keinerlei Verheißung. Noch Jahrhunderte hindurch wird Gott von Propheten und Psalmisten als König gepriesen. Jesaja 33, 22. Der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Oder Jesaja 43, 15. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Oder die vielen Psalmenstellen war das Thema meiner ersten theologischen großen Arbeit, das Königtum Gottes in den Psalmen. Psalm 2, Vers 6. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Oder Psalm 5, 3. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Und viele andere Stellen. So sind die irdischen Könige nur Vizekönige. Und mit dem Volk Gottes ging es unter diesen Vizekönigen bergab. Erst das einheitliche Reich, dann das zweigeteilte Reich, schließlich das Restreich Juda, das heißt die südlichen zwei Stämme. Und C, die Zeit, da die Gottesherrschaft außer Kraft gesetzt ist für Israel. Mit Nebukadnezar beginnt die Zeit der Heiden. Seit der Zerstörung Jerusalems steht Israel unter der Herrschaft der Weltvölker. Palästina geht wie ein Spielball aus einer Hand in die andere. Die Babylonier, Perser, Griechen sind Herren im Lande. Zuletzt die Römer. Durch die Römer wird Israel dann außer Landes verwiesen. So sind die Juden nach dem Zeugnis des Alten Testamentes, Jeremia 24,9, schließlich ein verachteter Fremdling unter den Völkern. Zu Schimpf, Hohn, Spottrede und Fluchwort an allen Orten. Mose weissagt, 5. Mose 28, 65 und 67, du wirst unter jenen Völkern zu keiner Ruhe kommen. Und für die Fußsohlen, für deine Fußsohlen wird es keine Stätte der Rast geben, sondern der Herr, beachte, der Herr wird dir dort ein immer zitterndes Herz und vor Sehnsucht verschmachtende Augen und eine geängstete Seele geben. Am Morgen wirst du sagen, ach, wär's doch erst Abend. Und am Abend wirst du wünschen, ach, wär's doch schon morgen. Das ist ein erschütterndes Wort. Und Gott selbst sagt, Jeremia 30, 14 und 15, wie ein Feind habe ich dich geschlagen. Mit grausamer Züchtigung. Wegen der Größe deiner Schuld, wegen der Menge deiner Sünden habe ich dir dieses Leid angetan. So wird Israel zum abschreckenden Beispiel des Unglücks für alle Reiche der Erde. Jeremia 24, Vers 9, ich will sie zum Bild des Entsetzens, ja des Unglücks machen, für alle Königreiche auf Erden, zum Spott und zum Sprichwort, zum Hohn und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie verstoßen werde. Und doch, Gottes Gnadengaben und Berufung sind unbereubar. Römer 11, 29. Und das alles muss man hören nach dem, was vorausgegangen ist. Und die Feinde bleiben Geliebte. Römer 11, 28. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde, um euretwillen, aber nach Gottes gnädiger Wahl sind sie Geliebte, um der Väter willen. um Abrahams willen hält Gott auch im Gericht an seinen Verheißungen fest. 3. Mose 26, 44 bis 45. Da steht, selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verwerfen und sie nicht verabscheuen, ihnen denn gar auszumachen und meinen Bund mit ihnen zu brechen. Denn ich bin Jakob, ihr Gott, spricht der Herr. War also das zweite, Israels Versagen und Niedergang. Und nun das dritte, Israels Bewahrung. Und nun wieder erst eine Rückschau. Es erlebt diese Bewahrung Gottes in drei Hauptnotzeiten. A. Israel in Ägypten. Was sie in Ägypten zu tragen haben, ist die Schmach Christi. Hebräer 11, 26. Mose achtet die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. 11, 26. Man muss hier hinter Pharao die Schlange sehen. Und diese Schlange streitet wieder den Weibessamen, das Brotevangelium. Mit der Ausrottung des Gottesvolkes wäre das Kommen des Welterlösers unmöglich gewesen. Sein Kommen ist verheißungsgemäß an dieses Volk gebunden. So leidet Israel in Ägypten um des Messias willen. B. Israel in der assyrisch-babylonischen Zeit. Sie tragen die Schmach ihrer Sünde. Denn sie haben mit Götzen gehurt. 2. Könige 17, 7 und Vers 20. Die Kinder Israel hatten gegen den Herrn ihren Gott gesündigt. Darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israel und bedrängte sie und gab sie in die Hände der Räuber, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Und C. Israel in der römischen Zeit. Sie tragen die Schmach, die Sünde aller Sünde, nämlich die Verwerfung des Messias. Darum aber folgt nun die längste und härteste Gerichtszeit. Sie beginnt mit der Zerstörung Jerusalems, 70, und endet mit der Aufrichtung des Messiasreiches bei der Wiederkunft Christi. Wer gehört hat, den ersten Teil, der weiß Christus, die Gemeinde in Herrlichkeit. Dort endet diese letzte und härteste Gerichtszeit für Israel. In immer neuen Wellen vollzieht sich dieses Gericht. Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. 1.100.000 Juden getötet. Der Aufstand unter Bar Kochba. 500.000 Juden getötet. 1.000 Juden im Rheinland getötet. Im Jahre 1290 16.000 Juden aus England ausgewiesen, bei Nichtbefolgung Androhung des Erhängens. Im Jahre 1298 100.000 Juden in Frankreich, Bayern, Österreich getötet. Im Jahre 1306 100.000 Juden aus Frankreich vertrieben, Androhung der Todesstrafe. Im Jahre 1492 Inquisition in Spanien, 300.000 Juden vertrieben, Androhung der Todesstrafe. Im Jahre 1648 12.000 Juden in Polen durch Kosaken niedergemetzelt. 1648 bis 58 400.000 Juden im russisch-polnischen Krieg getötet. Drittes Reich, 6 Millionen Juden umgebracht. Dass die Juden noch immer existieren, dass sie wieder zur Nation geworden sind, ist nur möglich, weil Gott sie bewahrt hat und weil die Berufung Gottes nach wie vor auf diesem Volk liegt und weil die Sendung, die spezielle Sendung Israels im Kommen ist. Und nun der zweite Teil, Groß B. Die Wiederannahme Israels am Tag der Wiederkunft des Herrn.
Dann müsste man zu der Bewahrung auch sagen, dass sie nicht unter den Völkern aufgegangen sind.
Ja.
Durch natürliche Vermischung,
ja.
Nicht?
Ja.
Gehen vielleicht immer dazu.
Ich muss noch mal kurz zwischenfallen.
B. Die Wiederannahme Israels am Tag der Wiederkunft des Herrn. Erstens, diese Wiederannahme ist verheißen. A. Im Alten Testament. An hunderten von Stellen ist die Wiederannahme des Volkes Israel geweissagt. Das auslösende Moment solcher Weissagungen ist meist eine entsprechende geschichtliche Situation. Etwa die Wegführung nach Babel oder die Rückkehr aus Babel. Von dieser Situation ausgehend weisen dann die Propheten in ferne Zukunft. Und dann ist nicht mehr die Rede von Babel, sondern von letzten Dingen. Stichwort, wo von diesen letzten Dingen die Rede ist, immer, siehe, es kommt die Zeit, oder zu derselben Zeit, oder in den letzten Tagen. Zeitgeschichtliches und Endgeschichtliches geht also meist ineinander über, und das muss man beachten lernen. Von der Schultheologie überhaupt nicht beachtet. Gar nicht registriert und notiert. So ist ein sehr großer Teil alttestamentlicher Prophetie, vielleicht der größte Teil, tatsächlich Eschatologie. Und wenn man das nicht sieht, geht's schief. Ein Beispiel: Jesaja 11. Der Prophet redet zuvor von der Rückkehr aus Babel und verheißt in diesem Zusammenhang die Sammlung Israels beim Anbruch des Friedensreiches. Das Zeitgeschehen löst die Prophetie der letzten Dinge aus. Weist dann immer in ferne Zukunft. Dazu kommt noch die prophetische Perspektivschau. Für die Propheten rücken die Ereignisse der näheren und ferneren Zukunft zusammen. Wie die Gipfel der Berge, wenn man sie von ferne sieht. Man sieht nicht die Täler, und auch die weiten Flächen, die dazwischen liegen. So die Propheten. Weit auseinander liegende Ereignisse werden oft in einem Bild zusammengeschaut. Und doch liegen Jahrtausende dazwischen. So etwa die Schau des messianischen Reiches. Johannes, der letzte der Propheten, befindet sich diesen Ereignissen am nächsten. In der Offenbarung, der Apokalypse, lässt er erkennen, dass dieses messianische Reich zwei große Abschnitte hat. Der erste Abschnitt, 1000 Jahre auf der alten Erde. Das 1000-jährige Reich, das Friedensreich. Das messianische Reich. Und der zweite Abschnitt, Ewigkeiten auf der neuen, verklärten Erde. Also Johannes, der das klar unterscheidet. Bei den Propheten des alten Bundes dagegen fließt das einfach ineinander. Prophetische Perspektivschau. So in Jesaja 60, wo in lebendigen Farben die Situation in Israel während des 1000-jährigen Reiches geschildert wird. Und die Situation des 1000-jährigen Reiches wird sehr, sehr viel geschildert bei den Propheten im Alten Bund. Dass es 1000 Jahre sind, das schreibt nur der eine, Johannes. Aber die Sache, wer weiß wie oft. Also die Situation in Israel während des 1000-jährigen Reiches und es dann plötzlich heißt, die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tag und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. 1000-jähriges Reich und himmlisches Jerusalem, das beides geht hier ineinander über. Das übernächste Bergmassiv wird bereits sichtbar. Prophetische Perspektivschau. Und das muss man berücksichtigen. Aber dann lösen sich auch die endzeitlichen Aussagen ganz leicht von den zeitgeschichtlichen Ansätzen und werden deutlich in ihrer Aufeinanderfolge. Auch die vielen, vielen Aussagen über die endzeitliche Wiederannahme des Volkes Israel. Das Alte Testament von Mose bis Malachi verheißt dieses Geschehen. Die Wiederannahme ist verheißen im Alten Testament. B. Jesus verheißt die Wiederannahme Israels. Jesus kündet dem Hause Israel das kommende Gericht an. Lukas 19, 43 folgender. Es werden über dich Tage kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder einen Wall aufwerfen, dich belagern und an allen Orten ängstigen und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist. Und Lukas 21, 24 sagt Jesus von seinem Volk, sie werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen geführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heidenzeit erfüllt ist. Bis das. Hier wird bereits deutlich, dass dieses schreckliche Gericht, das über dieses Gottesvolk ergeht, zeitlich begrenzt ist. Und noch deutlicher, Lukas 13, 31 folgende, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und dann heißt es, seht, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht sehen, bis dass die Zeit kommen wird, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt, im Namen des Herrn. Bis dass die Zeit komme. Das ist Verheißung der Wiederannahme Israels. Und zugleich Verheißung, dass die Blindheit vom Volk Israel wieder weggenommen wird. Ihr werdet sagen, gelobt ist der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus verheißt und C. Paulus verheißt die Wiederannahme. Römer 11, ein Kapitel, das an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt. Vers 15 ist tatsächlich von der Verwerfung und Wiederannahme Israels die Rede. Wenn ihre Verwerfung der Weltversöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Verwerfung und Annahme. Und im Folgenden wird dann deutlich, so wie die Gemeinde einst Israel abgelöst hat, so wird am Ende der Tage Israel die Gemeinde ablösen. Römer 11, 25 bis 29. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, zum Teil. Aus Israel stammt auch ein Paulus oder ein Johannes oder ein Petrus, ein Stephanus. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis die Vollzahl aus den Heiden, aus den Nationen eingegangen ist. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Und da ist ein Zitat aus Jesaja und Jeremia. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde, um euretwillen, aber nach Gottes gnädiger Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Blindheit so lange bis. Dann Rettung von ganz Israel. Sie sind Geliebte um der Väter willen. Wie lange Israel noch warten muss auf seine Wiederannahme. Und das heißt doch auch, wie lange die Welt noch warten muss auf den kommenden Äon, die Heilszeit. Bis die Gemeinde fertig ist und das volle Maß hat. Wenn wir so sagen wollen, die Gemeinde hält auf. Nicht die Welt, auch nicht der Teufel. Überwundene Mächte. Wir halten auf. So lange, bis die Vollzahl aus den Völkerschaften, eingegangen ist. Und es ist ganz wichtig, das zu begreifen. Hier geht es um Haushaltungen Gottes. Sobald die Gemeinde am Ziel ihrer himmlischen Berufung ist, kriegt nimmt das auf, was wir vorher mal bewegt haben, ist Israel wieder dran. Das war der erste Punkt, die Wiederannahme Israels ist verheißen. Der zweite Punkt, drei wichtige Phasen der Wiederannahme Israels. Es geht nun wirklich um die Wiederannahme. Drei wichtige Phasen. A. Die Sammlung der zerstreuten Israels aus allen Völkern. Aus allen Völkern. Micha 2,12. Sammeln, ja, sammeln will ich dich, Jakob, insgesamt. Zusammenbringen, ja, zusammenbringen will ich den Überrest Israels. Dazu Stellen wie Jesaja 27, 12, 13. Wer die nachlesen will. Oder Jesaja 60, 4. Oder Hosea 11, 10, folgender. Und dann solch eine Stelle wie 5. Mose 30, 4. Selbst wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird der Herr, dein Gott, von dannen dich sammeln und von dannen dich holen. Und deutlich wird diese Sammlung am Ende der Tage unterschieden von der Sammlung Israels aus Babel. Einige Merkmale dazu. Die Rückkehr aus Babel war nur die Rückkehr aus einem Volk. Die Rückkehr am Ende der Tage ist Rückkehr aus allen Völkern. Und jetzt einfach mal Bibelstellen. Und das sind bei weitem nicht alle. Aber Bibelstellen, nun mag das Wort reden. 5. Mose 30, 3. So wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. 5. Mose 30, 3 war das. Jesaja 11, 12. Er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Oder Jesaja 43, 5, 6. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her! Jerusalem und Moskau liegen auf einem Längsgrat. Und zum Süden, halt nicht zurück. Bringe her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Oder Jesaja 60, 9. Wir lesen Jeremia 23, 7. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, da man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Jeremia 29, 14. Ich will mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Jeremia 31, 8, 10. Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Sie werden weinend kommen. Aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Wege, dass sie nicht zu Falle kommen. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Höret, ihr Völker des Herrn Wort, und verkündet's fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Oder Jeremia 32, 37. Und wir lesen wieder Hesekiel 34, 12. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trübe und finster war. Das war also das eine Merkmal. Herausführung aus allen Völkern. Gegensatz zur Herausführung in Babel aus dem einen Volk. Ein zweites Merkmal, diese endzeitliche Sammlung. Aus Babel kommen zwei Stämme zurück. Juda und Benjamin. Südreich. Das Nordreich, die 10 Stämme waren längst zuvor zerstreut worden. 722 schon. In der Endzeit sammeln sich alle 12 Stämme. Auch das Reich Israel. Also die verlorenen 10 Stämme. Jeremia 3,18. In jenen Tagen wird das Haus Juda zum Hause Israel gehen. Und sie werden miteinander heimkommen. In das Land, das ich ihren Vätern zum Erbteil gegeben habe. In jenen Tagen. Jeremia 30,3. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Judas wenden will. Israel und Juda. Und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Jeremia 31, 1. Zu derselben Zeit, spricht der Herr, will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, aller Stämme Israels. Und sie sollen mein Volk sein. Jeremia 31, 6. Und wir lesen wieder Jeremia 33, 7. Ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie am Anfang. Jeremia 50, 4. In jenen Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, werden kommen die Kinder Israel samt den Kindern Juda und weinend umherziehen und den Herrn ihren Gott suchen. Sacharja 10, 6. Alles Eschatologie, der ganze Sacharja möchte sagen. Ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen. Oder Jesaja 11, 13. Und dann Hesekiel 37, 15 bis 24, den Abschnitt lese ich mal, wo es ganz, wie die Propheten das ja gern tun, sinnenfällig ihnen gemacht wird, das Wort der Prophetie vor die Augen geführt wird gleichsam. Hier ist Hesekiel 37, 15 bis 24. Des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf für Juda und Israel, die sich zu ihm halten. Und nimm noch ein Holz und schreibe drauf Holz Ephraims für Josef und das ganze Haus Israel, das sich zu ihm hält. Und füge eins an das andere, dass es ein Holz werde in deiner Hand. Wenn nun dein Volk zu dir sprechen wird, willst du uns nicht zeigen, was du damit meinst. So spricht zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, nehmen, samt den Stämmen Israels, die sich zu ihm halten, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz draus machen. Und sie sollen eins sein in meiner Hand. Und so sollst du die Hölzer, auf die du geschrieben hast, in deiner Hand halten vor ihren Augen und sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will die Kinder Israel herausholen aus den Heidennationen, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Und ich will ein einziges Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels. Und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Das ist ungeheuer stark. Und es ist endzeitliche Prophetie. Das dritte Merkmal. Die Rückkehr aus Babel endet mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70. Die endzeitliche Sammlung ist eine endgültige. Geschieht für immer. Jerusalem und der geistlich erneuerte Rest wird dann in Sicherheit wohnen. Sacharja 14,11. Man wird darin wohnen. Es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird sicher wohnen. Oder ich nenne es bloß Stellen. Jeremia 24,6. Jeremia 30,11. Ich lese Jeremia 32, 37. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen, in meinem Zorn, Grimm und großen Unmut. Und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Jeremia 33, 16. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden. Und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr unserer Gerechtigkeit. Hosea 2,20 oder Amos 9,15 heißt es, ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Jerusalem, im Verlaufe der Geschichte über 20 Mal zerstört, wird nie mehr zerstört werden. Jeremia 31, 38 und 40, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass die Stadt des Herrn gebaut werden wird und wird niemals mehr eingerissen und abgebrochen werden.
Wie war die Bibelstelle?
Jeremia 31, 38 und 40. Das alles trifft nicht zu auf Babel. Das vierte Merkmal, die Rückkehr aus Babel war zwar verbunden mit einer Erweckung, der endzeitlichen Sammlung dagegen folgt die Messias. Spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilt, zu sagen den Gefangenen, geht heraus, und zu denen in der Finsternis kommt hervor, am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von Ferne kommen und siehe, jene vom Norden und diese vom Meer und jene vom Lande Sinim. Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elend. Da geschieht Wiedergeburt Israels und schließlich auch, ich erinnere an das, was wir im ersten Teil sagten, Wiedergeburt der Völker. Die Wiedergeburt Israels vollzieht sich auch wieder in zwei Phasen.
B?
Nein, das ist einfach. Es kommt dann B. Israel wird zuerst gesammelt. Die zerstreut waren, werden wieder zur Nation. Aber sind noch ohne Leben aus Gott. Das ist die erste Phase, das was wir erleben. Prophetie wird Geschichte. Wir sehen sehr Großes heute. Um dann bei der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeiten, verquicken wir wieder die beiden Teile, neues Leben zu empfangen, dann erst. So erlebt das Hesekiel in seiner grandiosen Schau vom Feld voller Totengebeine. Ganz verdorrt. Hesekiel 37,1 und die folgenden Verse. Die Frage des Herrn an den Propheten, Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Der Prophet antwortet sehr vorsichtig, Herr, du weißt es. Und dann der Befehl des Herrn. Weissage über diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen. Und der Prophet weissagt. Und siehe, ein Rauschen hebt an. Gebein fügt sich zu Gebein. Es bilden sich Sehnen, Fleisch, Haut, also ein richtiger Organismus. Totengebein verstreut, meinst du, und dann ein Organismus. Nur, dass dieser Organismus noch tot ist. Kein Odem in ihm. Kein Leben in ihm. Das ist Israel heute. Und insofern unterscheidet sich von keinem anderen Volk. Nur, dass über ihm eine Berufung steht, die über der anderen Völker nicht steht. Und nun erst erfolgt ein zweiter Akt. Erneuertes Weissagen des Propheten. Weissage abermals, Weissage dem Wind oder dem Odem, oder dem Geist Ruach. Und nun erst kommt Leben, göttliches Leben, in den toten Organismus. Dazu die Deutung Gottes. Wie schön, dass er die selber gibt. Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch in das Land Israel. Das ist Hesekiel 37. Diese zerstreuten Toten und dann doch wieder ein Volk, eine Nation und schließlich ein lebendiger Organismus. Den ersten Akt haben wir miterlebt. Und wer diese prophetische Sicht der Bibel kennt, der hat hell aufgehorcht, Pfingsten 1948, als es durch den Äther ging, dass ein Staat Israel wieder besteht. Der zweite Akt wird folgen, so wie der erste Akt wirklich und buchstäblich geschehen ist. Das heißt also, Israel geht dem Tag seiner Wiedergeburt entgegen. Das alles steht unter der Überschrift wichtige Phasen der Wiederannahme. Das war A, die Sammlung der Zerstreuten aus allen Völkern. Und nun B, der neue Tempel. Wo jetzt noch die Omar-Moschee steht, wird der Tempel errichtet werden. Hesekiel 40 und die folgenden Kapitel ist die Schau dieses endzeitlichen Tempels. Nach seiner Einweihung wird wieder das tägliche Morgen- und Abendopfer stattfinden. Und zwar noch vor der Wiedergeburt Israels. Das heißt also alter Gottesdienst, wie einst. Noch ehe der Odem Gottes in sie gekommen ist. Und dann C, redeten erst vom neuen Tempel, C, die Gräuel der Verwüstung. Hierher gehört diese großartige Schau des Daniel mit den 70 Jahrwochen, Daniel 9, 24 bis 27. Daniel 9, 24 bis 27. Für eschatologische Zusammenhänge eine ganz ungeheuer wichtige Stelle. Es führt zu weit, das jetzt zu entfalten. Nur so viel, eine Jahrwoche, so wie wir das nennen, sind 7 Jahre. Eine Woche, da jeder Tag einem Jahr entspricht. Prophetische Redeweise. Die 70. Jahrwoche als die letzten 7 Jahre. Das ist die Zeit, da Gott den Bund mit seinem Volk Israel erneuert. Das ist die Zeit des neuen Tempels und des wiederaufgenommenen Opferdienstes. Und es ist zugleich schwere Zeit, die Zeit des Antichristen und seiner Diktatur. Die letzten 7 Jahre. Und zur Hälfte dieser kurzen Zeitspanne wird dann im Heiligtum dieses neu errichteten Tempels das Gräuelbild aufgerichtet. Jesus selbst weist auf diese Stelle. Und schon darum soll es uns nicht gleichgültig sein. Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, von dem gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf, sagt Jesus. Alsdann fliehe, wer im jüdischen Land ist. Und so weiter. Fliehe, sagt Jesus, denen im heiligen Land. Denn nun setzt das endzeitliche Verderben ein. Die große Trübsal, wie nie zuvor und nie danach. Das sind alles Worte Jesu. Wenn wir es mit der Offenbarung sagen wollen, Harmagedon. Offenbarung 16,16. Sacharja 13,8,9, wo die Zusammenhänge ganz klar auch aufgezeigt sind, heißt es dann, dass 2/3 der Juden in Palästina umkommen werden und nur 1/3 überlebt. Das steht ihm noch bevor. Aber mitten hinein in diese Not kommt der Herr selbst auf den Wolken des Himmels. Die letzte Schlacht, die dort geschieht, ist die Messias-Schlacht. Armageddon. Offenbarung 19, mit dem Hauche seines Mundes den Antichristen überwindet. Für die Überlebenden Israels, und so kann man jetzt bloß sagen, bedeutet das Wiedergeburt. Das waren diese drei Phasen. Wiederannahme Israels und nun drittens die Wiedergeburt Israels. Jetzt sind wir danach bald fertig. Die Wiedergeburt Israels, drittens. A. Das Erscheinen des Messias. Noch einmal Sacharja 14,4. Steht da, seine Füße stehen zu der Zeit auf dem Ölberg. Da, wo Jesus aufgefahren ist, wird er wiederkommen. Sacharja 14,5. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und seine Heiligen mit ihm. Es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Offenbarung 1,7. Siehe, er kommt auf den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Das ist das Erscheinen des Messias. B. Buße, Beichte und Wiedergeburt Israels. Sacharja 12, 10 bis 11, A und 14. Sacharja 12. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Dann werden wehklagen seinetwegen alle Stämme des Landes. Hesekiel 36, 31. Ihr werdet eurer bösen Wege gedenken und eurer bösen Handlungen, die nicht gut waren, und werdet Ekel an euch selbst empfinden. Und dann die Beichte eines Volkes. Geht es nicht um eine Einzelbeichte. Sacharja 12, 11 bis 14. Das Land wird klagen. Und zwar lesen wir alle Geschlechter gesondert und auch die Männer und Frauen gesondert. Und sie werden ihren Messias erkennen und werden sagen, wir haben ihn für nichts gehalten. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, 3 bis 6. Man muss diese Verse einmal so hören, wie sie eigentlich gemeint sind. Als die Beichte Israels. das in Jesus seinem Messias erkannt hat. Heute fragen sie nach dem Messias. Und Stimmen, gewichtige Stimmen werden laut. Vielleicht wird die Überraschung groß sein, wenn er kommt und die Züge des Jesus von Nazareth trifft. Israel heute ganz offen für die Messiasfrage. Und nun geschieht das Wunder der Wiedergeburt. Zacharja 13,1. An jenem Tage wird dem Hause Israels und den Bewohnern Jerusalems ein Quell erschlossen sein gegen die Sünde und Unreinigkeit. Oder Gott wird ihre Missetat vergeben. Jeremia 33, 7 und 8, Jeremia 50 und 20. Er wird ihre Übertretungen tilgen. Jesaja 44, 22. Er wird ihren Unflat abwaschen. Jesaja 4, 4. Er wird ihre Abtrünnigkeit heilen. Hosea 14, 5. Er wird ihr steinernes Herz wegnehmen. Hesekiel 11, 19 oder 36, 26. Er wird ihren Krämergeist auslöschen. Zacharja 14, 21. Er wird ihre Blutschuld hinwegfegen. Jesaja 4, 4. Er wird ihre Totengebeine beleben. Hesekiel 37, 9, Hosea 6, 2. Er wird reines Wasser über sie sprengen. Hesekiel 36, 25 bis 28. Er wird den Geist der Gnade und des Gebetes über ihnen ausgießen. Zacharja 12, 10. Er wird seinen Heiligen Geist selber in sie hineingeben. Hesekiel 37, 14, 39, 29. Jesaja 44, 3, Joel 3, 1 bis 2. Das ist die geistliche Wiedergeburt ganz Israels. Ausgelöst durch die Wiederkunft des Herrn mit seiner Gemeinde auf den Wolken des Himmels in Herrlichkeit. In seinem Lande wird das alles geschehen. Eilends und an einem Tage. Jesaja 66, 8. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward je ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihr Kind geboren. Wiedergeburt Israels. Und dann zählt das neue Leben. Ein heiliges Leben. Jesaja 4,3. Es wird geschehen, wer in Zion übrig gelassen ist, wird heilig heißen. Ein jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Jesaja 11,9. Man wird nichts Böses mehr tun, noch Unrecht handeln auf meinem ganzen heiligen Bergland. Denn das Land wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Selbst auf den Schellen der Rosse steht, heilig dem Herrn, das heißt, alles Gott zur Verfügung. Jeder Kochtopf ist heilig. Das Leben einer ganzen Nation, ein Leben für Gott. Das heißt also, Israel lebt endlich und erstmalig seine Berufung. Und das alles hat große Freude zur Folge. Jesaja 35, 10, 51, 19. Ewige Freude wird ihrem Haupte sein. Kummer und Seufzen werden entfliehen. wird ein Aufjauchzen sein. Oder Jesaja 54, 11, 12, übrigens ein Beispiel, wie nun bereits die Schönheit des himmlischen Jerusalems mit hindurchschimmert, die zwei Gipfel hier noch in eins gesehen. Jesaja 54, 11, 12. Siehe, spricht der Herr, du unglückliche, sturmbewegte, ungetröstete, ich will deine Grundsteine in Bleiglanz einlagern und die Mauern mit Saphiren gründen und will deine Zinnen aus Rubinen herstellen und die Tore von Karfunkelsteinen und deine ganze Umfriedung von Edelgestein. Das alles aber Gottes Werk. Und zwar nicht um euretwillen, Haus Israel, verfahre ich so, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr unter den Heidenvölkern entehrt habt. Hesekiel 36, 22 bis 23 oder bis 36 auch. Hesekiel 20, 44, Hesekiel 39, 25. Nicht um euretwillen, für den Herrn wird Zion gebaut, heißt Jeremia 31, 38. Sein Segen soll geschaut werden, Jesaja 61, 9. Seine Ruhmestaten in Jerusalem verkündigt werden, Jesaja 60, 6. Und um des Herrn willen kommen nun die Völker in Jerusalem zusammen. Nicht um Israels Willen. Sie kommen, um anzubeten. Jeremia 3, 16 bis 17. Es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch ausgebreitet habt im Lande, soll man, spricht der Herr, in jenen Tagen nicht mehr reden von der Bundeslade des Herrn, die nur ein Symbol ist, ihrer nicht mehr gedenken oder nach ihr fragen und sie nicht mehr vermissen, auch wird sie nicht wieder gemacht werden, sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen, des Herrn Thron. Und es werden sich dahin sammeln, alle Heiden, um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln, jetzt alle Nationen, nach ihrem verstockten und bösen Herzen. An jenem Tag wird das Haus Juda zu dem Haus Israel gehen, werden miteinander heimkommen. Aber damit sind wir schon beim dritten Thema angekommen. Was bedeutet die Wiederkunft des Herrn für die Völker? Und das soll dann das nächste Mal aufgezeigt werden. So, ja. So Gott will, wir leben.